Anfangen. Zuerst einmal möchte ich Ihnen ein erfolgreiches 2017 wünschen. Mir natürlich auch, uns allen ein erfolgreiches 2017, was mich dann sofort zum Thema bringt, und zwar zur Klausur. Möchte Ihnen an dieser Stelle schon die ungefähre Gewichtung, das kann natürlich nur ungefähr sein, die ungefähre Gewichtung der Themengebiete der Klausur angeben, dass Ihnen auch klar wird, ja, dass es jetzt keine gute Idee ist, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Also, was wir machen werden, diese fünf, da wird sich definitiv nichts Großartiges dran ändern, diese fünf Gebiete auszuwählen, Aussagen, Logik, Graphen, Markov-Ketten, das haben wir schon gemacht. Wir kommen zu endlichen Automaten und zu kontextfreien Sprachen. Der ungefähre Prozentsatz der Aussagenlogik wie auch des Themengebiets der Graphen wird irgendwo zwischen 20% und 25% liegen. Bei Markov-Ketten, das wird ein klein wenig weniger sein, unwesentlich an sich weniger, bei 20. Kommen wir zu endlichen Automaten, da sehen Sie, das ist jetzt das Themengebiet, was wir anfangen werden, da sehen Sie, dass es wirklich hoch geht. Ja? Wir gehen auf 30%. Bei kontextfreien Sprachen, das wird, da werden wir nur eine Woche Zeit für haben, wird dann, und weil wir auch nur ein einziges Übungsblatt über kontextfreie Sprachen haben werden, da geht der Prozentsatz runter auf irgendwo zwischen 5% und 10%. So, das ist die eine Bemerkung. Man sollte an sich nicht wirklich früh anfangen mit der Bedrohung Klausur. Ja? Das sollte keine Bedrohung sein, das ist im Wesentlichen halt nur ein Check, dass man erfolgreich gearbeitet hat, aber natürlich ist es schon dann eine größere Anstrengung. Man sollte nicht zu früh mit dem Thema Klausur beginnen. Aber ich habe so ein wenig Angst bekommen bei dem letzten Übungsblatt. Das war das erste Übungsblatt über Markov-Ketten. Da ist die Abgabe ziemlich eingebrochen. Wir sind von vorher um die 240, sogar 280, unter 200 gesunken. Ja? Das hat wirklich, wirklich mir einen großen Schrecken versetzt. Wenn das in Markov-Ketten in der Klausur nicht klappt und wenn Sie den Fuß vom Gas nehmen, ja, das sieht verdammt ja, aus. Ne? Also ich möchte sagen, bitteschön, bisher haben wir den Fuß auf dem Gas gehabt, mit der Ausnahme des, des ersten Blatts über Markov-Ketten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das zweite Blatt über Markov-Ketten sich da nicht großartig ändern wird. Versuchen Sie trotzdem, das Blatt zu bearbeiten. Ja, einfach deswegen, ein Fünftel der Klausur ist nur über Markov-Ketten und die Klausur wird generell dem Prinzip folgen. Das, was in den Übungen drangekommen ist, wird nochmal in veränderter Form natürlich als Aufgabe gestellt. Ja, und selbst wenn Sie Probleme haben beim Durchrechnen der Aufgaben, einfach den Versuch zu machen bei Markov-Ketten, ist der Mühe wert und Sie würden mir einen großen Gefallen tun, ich kann dann besser schlafen. Okay, so, das musste ich loswerden, aber jetzt vergessen Sie auch alles wieder über Klausuren. Ich habe mir an sich vorgenommen, dass wir, wenn wir das Thema der endlichen Automaten hinter uns gebracht haben, das sollte so Ende des Januars sein, Anfang Februar, dass wir uns dann nochmal ganz konkret über die Klausurvorbereitung unterhalten und insbesondere auch unterhalten, welche Optionen Sie haben. Ich will es jetzt mal ganz, ganz kurz anreißen. Ja? Sie haben die Option natürlich einer Erst- und einer Zweitklausur. Ne? Das ist, was Sie im Hinterkopf behalten. So, die Erstklausur ist wann? Die ist irgendwann im Februar. Die Zweitklausur ist irgendwann im April. Heißt natürlich, wenn ich schlechte Karten habe, heißt, ich bin einfach nicht gut genug, fühle mich nicht einfach gut genug vorbereitet für die Erstklausur, sollten Sie im Hinterkopf haben, ich kann auch das Ganze auf die Zweitklausur verschieben und kaufe mir in dieser Situation anderthalb Monate Vorbereitung. Ne? Dann können Sie natürlich sagen, ja, dann gibt es aber doch die, den Freiversuch und sogar den Freiversuch mit Verbesserungsmöglichkeit, nicht? Es ist natürlich keine gute Idee, den Freiversuch zu versemmeln, dadurch, dass man in eine Klausur hineingeht, zum Beispiel in die Erstklausur, wo man sich nicht gut genug vorbereitet fühlt. Geht man stattdessen in die Zweitklausur, haben Sie immer noch die Möglichkeit, darauf anschließend, ein Jahr später allerdings, darauf anschließend dann einen Zweitversuch mit Verbesserungsmöglichkeit zu starten. Nicht? Also diese Gedanken sollten Sie im Hinterkopf haben, müssen Sie jetzt nicht alles klären. Ja? Aber dass wir dann nicht überrascht werden, wenn auf einmal die Klausur ins Haus steht. So, was haben wir gemacht? Wir haben abgeschlossen das Thema über Markov-Ketten und das war unsere erste und es wird auch die einzige Bekanntschaft mit zufälligem Rechnen gewesen sein. Markov-Ketten, sie werden viele Anwendungen, abhängig natürlich von ihren späteren Vertiefungsgebieten, viele Anwendungsgebiete in ihrem späteren Studium noch kennenlernen. Komme jetzt zu einem der wirklichen Kernthemen der Informatik und dem Kernthema endlicher Automaten. Im Wesentlichen in den 50er Jahren, das heißt in der ganz grauen Urzeit, hat man angefangen, endliche Automaten zu studieren und hat dann auch, denke ich mal, die wesentlichen Eigenschaften innerhalb von, sagen wir mal, circa 10 Jahren herausgefunden. Und das, was ich jetzt machen möchte, möchte mit Ihnen zusammen dann diese Themen durchgehen. Sie werden, das ist meine Hoffnung, in der Schule bereits endliche Automaten kennengelernt haben. Wie viele von Ihnen haben in der Schule endliche Automaten kennengelernt? Okay, wie viele nicht? Es ist also eher mehr, die nicht kennengelernt haben. Was wird vorausgesetzt über endliche Automaten? 0, nichts. Das heißt, ne, beide Lager gleiche Ausgangsposition. Ist natürlich ein bisschen schöner, wenn man die endlichen Automaten schon mal gesehen hat, ja, dann ist es nichts vollkommen Neues. Diejenigen von Ihnen, die endliche Automaten in der Schule schon kennengelernt haben, ich werde Sie langweilen müssen. Ich hoffe aber nicht mehr als 45 Minuten. Und wir werden 3 Wochen über endliche Automaten sprechen. Okay, so, nächste Frage ist mit der Beleuchtung. Kann ich das anlassen? Kann ich die Podiumsbeleuchtung anlassen oder sollte ich das eher wegnehmen? Anlassen? Okay, gut. So, endliche Automaten. Wozu benutzt man endliche Automaten? Einfach, um Handlungsabläufe zu modellieren. Und insbesondere, dass ich so etwas wie ein System habe, das sich in verschiedenen Zuständen befinden kann, dass diese Zustände sich abhängig davon, welche Einflüsse auf das System einwirken, dass ich diese Systemzustände verändern kann. Einsatzgebiet. Sind Sie immer noch der Meinung, wir sollten das Podium, die Podiumsbeleuchtung anlassen? Also da sehe ich, wie viele würden sagen, nein? Okay, dann lassen wir es jetzt mal, also mir kommt es verschwommen vor, aber okay. Kommen wir zu den Anwendungsgebieten, die keineswegs verschwommen sind. In der theoretischen Informatik ist es die Definition der regulären Sprachen. Wir müssen überhaupt noch zu diesem Konzept der Sprachen, das wir ganz am Anfang in der Vorlesung schon kennengelernt haben, müssen aber dieses Konzept der Sprachen nochmal aufgreifen. Das heißt, diese Anwendung zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Entwicklung digitaler Schaltungen ohne endliche Automaten ist das nicht wirklich denkbar. Da sind auch nicht diese extremen Fortschritte der letzten 10, 20 Jahre denkbar, die allein natürlich nicht, aber die auch darauf beruhen, dass man endliche Automaten halt sehr genau versteht. Softwaretechnik. Wenn ich versuche, Handlungsabläufe, ein System zu modellieren, das auf äußere Einwirkung reagiert, nicht, dann ist es natürlich ebenfalls ein Anwendungsgebiet in der Softwaretechnik, wenn ich mir den Anwender vorstelle, der auf Ihr System zugreift, ja, und wo Sie dann das Verhalten des Systems im Hinblick auf die Anfragen des Anwenders klären müssen. Kompilierung, das allerdings ist unter der Sparte Leichtgewicht zu verbuchen. Die wesentlichen Punkte der Kompilierung sind außerhalb der lexikalischen Analyse. Die lexikalische Analyse ist dann halt etwas, was man mit endlichen Automaten sehr schön durchführen kann. Algorithmenentwurf, wenn Sie Probleme auf Wörtern, auf Worten, auf Strings versuchen, sich zu überlegen, dann ist eine erste Reaktion immer, dass man sich anschaut, wie würde man denn mit endlichen Automaten arbeiten wollen. Abstraktion tatsächlicher Automaten, nicht? Da geht es um Bankautomaten, Getränkeautomaten, da geht es um Fahrstühle, da geht es um halt den allgemeinen Begriff eines Automaten. So, okay. Weiteres Beispiel eines endlichen Automaten, und zwar möchte ich mich beschäftigen mit einem Fernseher, und zwar insbesondere mit der Kindersicherung des Fernsehers. Sie haben eine Fernbedienung und diese Fernbedienung hat welche Tasten? 0 bis 9, Ziffern halt, die Taste Code und die Taste Back. Was Sie eingeben wollen, ist der Code 999. Nur wenn der Filius oder die Filia tatsächlich die 999 erfolgreich eingegeben hat, wird der Fernseher angeschaltet. Ja? So, um dem Fernseher aber zu sagen, dass jetzt der Code kommt, müssen Sie zuerst die Taste Code drücken. Sollten Sie sich irgendwann mal verdrückt haben, dann können Sie die Eingabe, die Sie gerade gegeben haben, durch das Drücken der Back-Taste zurücknehmen. Ja, so, das ist dann also die Beschreibung. Back gedrückt, Sie gehen zurück. Taste Code müssen Sie vor Eingabe des Codes drücken. Wird Code irgendwann während der Codeeingabe nochmals gedrückt, so beginnen Sie die Eingabe neu. So, und jetzt ist die Frage, Sie sollen jetzt die Beschreibung oder die Sie sollen diese Kindersicherung modellieren. Und natürlich würden Sie nichts anderes als das hier machen. Und was ist das? Da haben Sie zwei Zustände, die eine ausgezeichnete Rolle spielen, und zwar den Zustand Ready, das ist so etwas wie ein Anfangszustand, und den Zustand On, da haben Ihre Kinder es geschafft, den Fernseher anzubekommen. Ja? So, wenn Sie jetzt im Zustand Ready sind, ne, und das wären Sie im Zustand Ready ganz zu Anfang, dann können Sie Ziffern drücken. Wenn Sie aber eine Ziffer drücken, jetzt verstehe ich nicht, wieso. Wieso muss denn nicht zuerst Code eingegeben werden? Hier wird gesagt, wenn ich eine Ziffer eingebe, Moment, also muss ich zurückgehen? Bitte? Ich glaube auch, ne? Genau. Sie sagen, guck dir zum Beispiel hier den Zustand an, den erreichst du von erreichst du Ready über Code. In Ready wird angenommen, dass Code schon gedrückt worden ist. Heißt, ich muss zurückgehen zu der Beschreibung des Problems und hier ist wirklich die Aussage, ganz zu Beginn ist bereits die Taste Code automatisch gedrückt worden. Wird später die Codierung neu eingegeben, muss Code zwischenzeitlich gedrückt werden. Ja? So, dann gehen wir da zurück. Also, automatisch beginnen Sie in Ready und automatisch ist Code schon gedrückt worden. Wir erinnern uns daran, der Code zum Entsperren ist 3x die 9. Geben Sie das erste Mal eine 9, erinnern Sie sich dran, Sie als Automat erinnern sich daran, dass Sie eine 9 erfolgreich gedrückt haben, bei der zweiten 9 zweimal erfolgreich und bei der dritten 9 geben Sie den Fernseher frei. Haben Sie aber nach dem zweiten erfolgreichen Eingeben der 9 etwas von 9 Verschiedenes als dritte Ziffer angegeben, hey, schaltet sich der Fernseher ganz brutal, der Prozess schaltet sich ab. Natürlich, wenn Sie dann Code drücken, kommen Sie wieder zurück. Ja, aber dann muss zwischenzeitlich Code gedrückt werden. Weichen Sie irgendwann mal von... ich habe nochmals Verständnisschwierigkeiten. Müssen wir uns anschauen. Weichen Sie irgendwann mal von der korrekten Eingabe ab, können Sie wieder mit der Eingabe von Code neu beginnen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich das erste Mal richtig eingebe. Dann komme ich hier zum Zustand 9. Jetzt gebe ich falsch ein. Wenn ich die Back-Taste drücke, komme ich zurück und kann es jetzt nochmal versuchen. Habe ich dann Erfolg, und das interessiert mich jetzt gerade an dieser Stelle, habe ich jetzt Erfolg, aber bin zu verschlafen, mache es beim nächsten Mal wieder falsch, wieso werde ich dann...
Weil drei Zahlen eingegeben wurden.
So könnte man argumentieren. Ne? Ja? Der Ausgangszustand. Ui! Das ist der Ausgangszustand. Genau. Was ich habe das Problem falsch, den Automaten falsch eingeführt. Der Ausgangszustand ist nicht ready, der Ausgangszustand ist off. Wie komme ich denn jetzt von off zu ready, indem ich Code drücke? Ja, und jetzt haben wir es richtig, aber immer noch ein Problem. Ich setze mich mit diesem Beispiel so richtig in die Nessel. Warum, wenn ich jetzt zweimal die 9 richtig und dann falsch gegeben habe, werde ich ohne die Möglichkeit, Back drücken zu können, in den Ausgangszustand geworfen. Habe ich das zweimal gemacht, Sie sagen, weil ich dreimal drei Ziffern angegeben habe. Aber hier, wenn ich jetzt die 9 einstelle, falsch drücke, habe ich die zweite Ziffer eingegeben, dann gebe ich das nächste Mal die 9, dritte Ziffer, und dann noch einmal die 9, vierte Ziffer. Ja? Dass man kein.
Die Eingabe der dritten Ziffer ist für ihn klar, entweder ist es jetzt richtig oder falsch.
Ja.
Und deswegen kann man nicht mehr zurückgehen.
Nicht, aber trotzdem verstehe ich nicht so ganz, wenn ich jetzt hier bei der 9,9 bin, dann weiß ich doch, oder ich komme hier zum Off. Wann komme ich denn zum Off? Ich komme zum Off, zum Beispiel, wenn ich das erste Mal richtig eingegeben habe, danach zweimal falsch. Dann sagt er, das ist genug. Und hier sagt er, gut, wenn du zweimal richtig eingegeben hast und dann falsch, dann ist das für mich auch genug. Das ist halt die Art und Weise, wie festgelegt worden ist. Wie komme ich dann noch zu oft? Eine weitere Möglichkeit, zu oft zu kommen, ist einmal falsch, zweimal falsch, dritte Mal. Ja, aber jetzt es ist die erste Position ist, die erste Ziffer ist falsch eingegeben, die zweite Ziffer ist falsch eingegeben und es interessiert jetzt gar nicht mehr die dritte. Ich hätte dann tatsächlich zurückgehen müssen und richtigerweise komme ich dann zu oft. Also ich würde mal sagen, hier die keine Option anzugeben, zurückzugehen von off zu 9. Ah. Jetzt fange ich an zu verstehen. Ich bin ein Dussel. Ich mache das so richtig kaputt. Warum zum Teufel darf man um Gottes Willen nicht die Option geben, von off zurückzusprengen? Ja? Man weiß ja nicht, von wo man kam. Man könnte um Gottes Willen hierher gekommen sein und dann die Schicht im Schacht. Ja, also, es ist natürlich nicht wirklich notwendig, dass ich festlege in meiner Gebrauchsanleitung, auch entsprechend dann hinterlege, dass ich festlege, bitte zweimal richtig, einmal falsch und dann ist Schicht im Schacht, dann musst du neu anfangen. das könnte man anders regeln, aber dann würde ich einen zusätzlichen Zustand brauchen. Ja? Also, Sie sehen, endliche Automaten, das kann durchaus schon interessantes Spiel werden. So, was ist ein DFA? Ein DFA ist ein Deterministic Finite Automaton und das ist Finite natürlich für endlich und deterministisch haben wir einfach im Deutschen unterschlagen. So, was muss ich denn wissen, wenn ich einen DFA beschreiben möchte? Ich möchte wissen, Nummer 1, was sind denn deine Zustände? Und hier haben wir die Zustände 1, 2, 3, 4 und nochmal 4 untere Zustände. Zustände muss ich wissen. Und dann muss ich wissen Alphabet. Das heißt, welche Aktionen, Alphabet oder Aktionen, das ist dieselbe Beschreibung, welche Aktionen oder welches Alphabet wird genommen? Und hier ist das Alphabet 0 bis 9, Back und Code. Ja, das ist ein 11, 0 bis 9, 10, 12, ein 12-elementiges Alphabet. Das muss ich wissen und ich muss natürlich wissen, wenn ich in einem Systemzustand bin und ich führe eine Aktion aus, wo komme ich hin? So, gehen Sie zurück, das Alphabet muss ich wissen, die Zustandsmenge muss ich wissen und dann sollte ich wissen, wann denn die ganze Chose erfolgreich war. Wann die Aktionen, die ich ausgeführt habe, als erfolgreich zu bezeichnen sind. Und wir haben hier einen Zustand, den Sie sehen, der hervorgehoben ist, der On-Zustand, das Fernsehen ist erfolgreich angestellt worden. So, da haben wir dementsprechend auch noch die Menge F der erfolgreichen Zustände. Ja, wir sagen der finalen Zustände. Wir haben einen Anfangszustand und ne, Gott sei Dank haben Sie mich gerettet. Das ist bitteschön nicht das Ready gewesen, das ist, ist der Zustand Off gewesen. Der Anfangszustand Q0 und das Herz, das Programm, die Überführungsfunktion Delta. Und was ist das Delta? Das Delta ist eine Funktion, die weiß jeden Zustand und einer Aktion, die auf diesen Zustand ansetzt, einen neuen Zustand zu. Ja, das ist das Herz des endlichen Automaten. Was ich wissen möchte, wenn ich, oder was ich klarlegen muss, ist, wenn ich denn einen endlichen Automaten angebe, das sind diese Komponenten, das Sigma, die Zustandsmenge, das Programm, der Anfangszustand und die Menge der akzeptierenden Zustände. So, dass wir uns daran erinnern. Dann kommen wir zur Visualisierung von endlichen Automaten. Und das geht natürlich sehr, sehr schön. Was wir machen werden, genauso wie wir das in dem Beispiel der Fernbedienung schon uns angeschaut haben, für jeden Zustand, der Zustand wird als Name benutzt, wir zeichnen einen Kreis um den Namen und das ist für uns ein Knoten dieses Zustandsgraphen. Der Startzustand wird dadurch gekennzeichnet, dass wir einen Link zeigen, der auf den Startzustand gesetzt ist. Ja, das ist also der einzige Zustand, der einen Link, einen Pfeil in den Zustand gesetzt bekommt. So, dann haben wir schon gesprochen über finale, über akzeptierende Zustände, gekennzeichnet durch zwei Ringe. Und wir kommen zum Zustandsübergang. Wenn ich im Zustand A bin, die Aktion A wird ausgeführt, dann wechsle ich in den Zustand P. So, bitteschön. Wenn wir jetzt versuchen, zwischen diesen beiden Welten hin und her zu springen, die formale Welt und die informellere Welt des Zustandsgraphen, das Eingabealphabet ist was? Naja, ich habe hier einen A und dort ein B, dann habe ich hier nochmal ein A und dort nochmal ein B. Das ist AB. Da gibt es keine wirkliche Frage. Was ist die Zustandsmenge? Ich habe zwei Zustände, das ist das Q0 und ich habe das Q1. So, können Sie mir bitte sagen, was die, jetzt wird es nämlich nur an dieser Stelle interessant, können Sie mir sagen, was die Befehle sind? Was ist der Übergang, wenn ich im ersten Zustand, nämlich im Q0 bin und ein A lese? Was ist der neue Zustand, wenn ich in Q0 bin, aber diesmal ein B lese? Was ist der Zustand, wenn ich in Q1 bin ein A lese, beziehungsweise wenn ich in Q1 bin und ein B lese. So, was muss ich hier aufschreiben für den Übergang von Q0 und A? Q1. Von Q0 und B? Zuruf? Q0? Von Q1 und A? Q1 und B? So, wir wollen gucken, ob wir das richtig gemacht haben. Q0 und A. Dann wechseln wir Q0 und B, da bleiben wir Q1 und A, da bleiben wir Q1 und B, da wechseln wir, genau. Startzustand Q0, das ist klar, weil der hat den Pfeil, den Link bekommen. Und dann müssen wir uns klar werden über die Menge F der akzeptierenden Zustände. Hey, da hat es einen akzeptierenden Zustand und das ist der Q1, der Zustand Q1. Nicht? Und da sehen Sie an sich, ja, dass ich kann es formal machen. Aber um Gottes Willen, ja, das, nicht, da kriegt man ja wirklich Magenkrämpfe. Wenn Sie sich diesen Formalismus anschauen, da ist alles drin. Sie können auf einen Blick den endlichen Automaten schon verstehen. So, wie arbeitet ein DFA? Und was ich jetzt wirklich machen möchte, ich gehe mal zurück zu dem ganz, ganz einfachen Automaten. Was ich machen möchte, ich möchte jetzt nicht nur verstehen, was passiert, wenn ich in einem Zustand bin und eine einzelne Aktion ausführe, was dann passiert, sondern ich möchte verstehen, was passiert, wenn ich in einem Zustand bin und ich führe eine Reihe von Aktionen aus. Nicht eine einzige, eine Reihe von Aktionen. So, und das bringt mich dann zu dem Begriff der erweiterten Übergangsfunktion. Und das möchte ich jetzt schon mal, also hier der erste wichtige formale Punkt, DFA, was gehört dazu? Und als nächsten Punkt kommen wir dazu, dass wir das erweiterte Programm beschreiben. Und da sehen Sie, das Delta, das Programm hat ein Dach bekommen. Und das soll jetzt sein, vorher war es eine Funktion, die hat gesagt, ich brauche einen Zustand und ich brauche eine Aktion und dann werde ich dir sagen, was mein neuer Zustand ist. Das war die, ich will das doch mal ein bisschen hervorheben, das war die Definition von dem Delta. Jetzt möchte ich aber mir ein Delta-Dach anschauen und das ist jetzt nichts anderes, was passiert, wenn ich in einem Zustand bin und nicht eine, sondern viele Aktionen. Was ist dann der neue, das Ergebnis? Nicht? Und Sigma Stern, das ist einfach eine Folge von Aktionen. Ja? Das ist genau das, was wir brauchen. Und die erweiterte Übergangsfunktion ist genau dieses Thema. So, also Situation, wir sind in einem DFA mit den 5 Komponenten und wir schauen uns ein Wort an, eine Folge von Aktionen, also beginnen im Anfangszustand und möchten wissen, in welchem Zustand wir landen, wenn wir all diese Aktionen ausführen. Das heißt, in anderer Beschreibung, was passiert, wenn der Automat A das Wort liest? Ja, das Wort zu lesen im Anfangszustand beginnend oder die Aktionen auszuführen, ja, das ist dieselbe, beschreibt denselben Zusammenhang. So. Fundamentale Überlegung natürlich, was passiert, wenn nichts passiert? Nichts. Ja? Wenn das Wort das leere Wort ist, bekomme ich keine Aktionen. Und wenn ich vorher im Zustand Q0 bin, dann, wenn nichts passiert, dann bleibe ich in Q0. Wenn ich vorher in einem Zustand Q bin, nichts passiert, dann bleibe ich in dem Q. Ja? Das ist jetzt keine Aussage nur über das Q0, sondern das sollte halt die Aussage sein, wenn du das leere Wort liest, passiert nichts. Okay, so, dann sind wir im zweiten Fall. Wir haben jetzt tatsächlich ein Wort, das nicht leer ist. Und da haben wir eine Folge von Buchstaben oder Aktionen. Aktion 1, Aktion 2, Aktion N. Das sind alles Buchstaben. A1 bis AN sind Buchstaben. So, und das allererste, was passiert, die Aktion A1 wird ausgeführt, beziehungsweise wir würden sagen, der Automat liest den ersten Buchstaben. So, und dann muss ich natürlich wissen, bitteschön, was ist der neue Zustand? Ich beginne in Q0. Jetzt lese ich das U1 und ich sollte natürlich dann wechseln in den Zustand der sich ergibt, wenn ich in Q0 beginne und dann den Buchstaben lese. Und das ist das A1. Ups, falsche Taste. Der Zustand, in dem ich dann sein werde, wenn ich das Q0 lese und das A1, wenn ich im Q0 bin und dann den Buchstaben A1 lese. Das ist der erste Zustand, der auf den Anfangszustand folgt. So, und diesen Übergang, ne, den würden wir natürlich in unserem Zustandsdiagramm durch die Kante, die von Q0 nach Q1 geht und mit der Aktion beschriftet ist, ja, würden wir mit dieser Kante dann ausdrücken. Okay, also ein Automat, dem ist es furchtbar schnurz, ob Sie mit dem Eingeben nachkommen oder nicht, der bleibt, wo er ist. Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, was passiert denn, wenn du eine Eingabe gegeben hast und dann gehst du mal gerade Kaffee trinken, was passiert mit dem Automaten? Hat er sowas wie einen Reset, weil du einfach zu lange mit dem Kaffee brauchst, oder bleibt er, wo er ist? Nein, nein, der Automat, das ist ein ganz, ganz braver, der ist immer in der Erwartungshaltung, die Chefin kommt gleich und gibt mir die nächste Eingabe und dann rechne ich weiter. Bitte? Also der Automat hat nach unserer Festlegung, und das werden wir jetzt auch gerade gleich erst tun formal, ja, hat nach unserer Festlegung immer die Erwartungshaltung, ich muss die ganze Zeit abwarten, ob da noch was kommt. So, okay, so, jetzt sind wir dabei, wir müssen uns anschauen, was passiert, wenn diese Eingabe gelesen wird, A1 bis AN. Den ersten Buchstaben haben wir gelesen, jetzt kommt der zweite Buchstabe dran, nicht? Und wir interessieren uns nicht für die zeitliche Abfolge. Wann wurde denn das A2 gegeben? Ne? Das interessiert uns nicht. Das ist eine wichtige Frage gewesen. So, jetzt kommt das A2. Ja, was soll denn da passieren? In welchem Zustand bin ich denn? Naja, ich bin gerade jetzt, nachdem ich das A1, zeichnen wir den gesamten Hergang auf. Ich bin gewesen im Zustand Q0, wir haben schön einen Kreis rumgemacht und haben den Startzustand ausgezeichnet. Dann haben wir gesagt, jetzt sind wir gewechselt in den Zustand Q1, und zwar nachdem wir das A1 gelesen haben. Jetzt würden wir in den Zustand natürlich Q2 wechseln, nachdem wir den Buchstaben A2 gelesen haben. Interessant ist, wer bist du? Naja, das Q2 ist nichts anderes als der Zustand, den ich erhalte, wenn ich in dem Q1 mich befinde und dann den zweiten Buchstaben lese. So. Na? Mehr passiert da nicht. Und dieses Prozedere, dass wir jeweils, wenn wir einen neuen Buchstaben lesen, eine neue Aktion ausführen, dann den Zustandsübergang nach Definition des Automaten ausführen, dieses Prozedere wiederholt sich. Heißt, was ich dann wirklich bekomme, wenn ich mir vorstelle, dass ich die gesamte Eingabe abgearbeitet habe, ich beginne in Q0 im Startzustand. Und dann durchläuft der Automat einen Weg in seinem Zustandsdiagramm. Das ist das wichtige Konzept. Der Automat durchläuft einen Weg in seinem Zustandsdiagramm. Und was ist der Zusammenhang dieses Weges mit der Eingabe? Naja, der Weg, die Beschriftung der Kanten entspricht genau der Eingabe W. Heißt, in der grafischen Darstellung laufen Sie einen Weg, der im Knoten Q0 beginnt und dessen Kanten nacheinander mit den Buchstaben A1 bis AN beschriftet sind. Und was wir dann sagen würden, der Zustand ganz am Ende, den wir erreicht haben, das ist die Definition von Delta Hut. Das wollten wir machen. Wir wollten wissen, was passiert, wenn ich in einem Zustand bin. Hier ist es das Q0. und ich führe eine beliebige Folge von Aktionen aus. Was ist das Endresultat? Dafür der Hut. So, das ist das, was ich bezwecke. Jetzt lassen Sie uns mal schauen, ob wir das hinkriegen an einem Beispiel, an dem alten Beispiel. Was passiert, wenn ich in Q0 bin und AB lese? Was ist der Zustand? Nachlesen von AB. Sie sagen, ich lese das A und dann kommt das B und ich bin, wo ich war. Ups. Genau. Was passiert, wenn Sie AB, AB, AB lesen? Passiert nichts anderes, sagen Sie, weil B, ich bin zurück bei Q0 und dann, wenn ich mich wiederhole, dann wird natürlich dasselbe passieren. Q0. Was passiert, wenn wir allerdings in Q1 sind? Ja? Ist auch wieder Q0. Ist auch wieder Q0. Ich lese das A und dann das B und gehe nach Q0. Dann kommt das A und das B und ich bin nach Q0. Alle Wege führen nach Q0. So, was passiert, wenn wir A, B, B, A, B, A? Sie sagen A, B, naja, das ist ja natürlich nichts Neues. A, B, das bringt mich, wenn ich in Q1 beginne, nach Q0. Aber dann mache ich einen Stotterschritt. Nämlich, ich lese das B und dann das A und dann bin ich in Q1. Und dann nochmal B, A und ich bin tatsächlich dann in Q1. Okay. So, B, A hoch 100. Ja, und Sie sagen, geh mir weg von der Pelle. Das ist ganz einfach, weil...
Ja, weil das A am Ende steht. Wieso ist es jetzt ausgeprüft an Q1?
Sie sagen, oi, da kann ich, da muss ich wirklich nicht großartig nachdenken. Wenn das A am Ende steht, dann heißt das, das muss das Q1 sein. Ja? Okay, so, das haben wir verstanden. Jetzt aber die Frage, haben wir es wirklich verstanden? Jetzt geht es daran, die erweiterte Übergangsfunktion formal einzuführen. Die Frage ist, was ist denn der Zustand, den ich erreiche, wenn ich nichts tue und mich im Zustand Q befinde? Nicht das Q0, sondern ich befinde mich jetzt in Q. Es geht darum zu definieren. Wir müssen festlegen, was vernünftig ist. Was wäre vernünftig? Ich bin in Q und tue nichts und dann ist der neue Zustand Q. Ne?
Muss man zu jedem Zustand einen Pfeil auf den Zustand selbst zeichnen, den man selbst bestimmt, oder kann man das weglassen, was zu
lernen? Nein, nicht. Also wir würden die Konvention einen Zustand mit eingehendem Pfeil nur für den Anfangszustand wählen. Wenn Sie einen Weg zeigen wollen, der Verarbeitung eines Wortes entspricht, da würden Sie natürlich sämtliche Zustände des Weges auflisten mit den Pfeilen zwischen den einzelnen Zuständen.
Ich meine, wenn wir den Graphen zeichnen,
ja.
Und wir bei jedem einzelnen Zustand der theoretischen Pfeil auf den Zustand selbst mit dem Netzwerk.
Tun Sie mir den folgenden Gefallen. Behalten Sie die Frage eine Minute, zwei Minuten im Kopf. Ja? Wir sollten ein zweites Beispiel uns anschauen, dann kann ich auf Ihre Frage anhand des Beispiels genauer eingehen. So, also Quintessenz, wenn ich nichts wirklich tue und ich bin in Q, bleibe ich in Q. So, jetzt wird es aber interessant. Wir machen hier eine rekursive Definition und so sollte man die erweiterte Übergangsfunktion auch definieren. Was sollten wir sagen, ist das Endresultat, wenn ich in Q beginne, nicht in Q0, ich beginne in Q. Ich beginne in Q und lese dann das Wort W und dann kommt ein neuer Buchstabe, das A. Was ich Ihnen sagen möchte ist, wenn du in Q beginnst und du liest das Wort, dann wirst du in Q' enden. Machen eine rekursive Definition, das heißt, wir nehmen an, für kurze Worte sind wir uns schon darüber klar geworden, was passiert. Jetzt schauen wir uns ein etwas längeres Wort an, nämlich das um den Buchstaben A verlängerte Wort. Was sollte die Definition sein von Delta Hut? Ich muss mir darüber klar werden, was passiert, wenn ich in Q beginne und dann die Aktionen zu WA ausführe. Ja? Delta Hut von Q' und A. Also Sie sagen, Delta Hut von Q und A ist nichts anderes als Delta Hut von WA. Das ist nichts anderes als Delta Hut von Q und W. Und dann? Wo soll ich das Q' einsetzen? Hier sollte ich Q'. Okay. Ist das vernünftig? Natürlich ist das vernünftig. Können wir es auch noch ein klein wenig einfacher machen? Hier einfach Q0. Da wissen wir aber nicht, wie das Q0 sich verhält. Das ist der Anfangszustand. Ne? Wie sich das Q0 verhält zum Zustand Q. Vollkommen unklar. Müssen wir vorsichtig sein. Ja? Da einfach das Dach wegmachen. Ne? Aber das ist vernünftig. Das ist eine definitiv richtige Antwort. Einfacher wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, gut, ich weiß ja schon, was passiert, wenn ich von Q beginne, das W lese, nämlich dann endlich in Q'. Und dann lese ich noch den einzelnen Buchstaben. Und für einen einzelnen Buchstaben ist natürlich, gibt es keinen Unterschied zwischen dem Delta-Hut und dem Delta. Ne? Beide Antworten sind richtig. Nicht nur was passiert ist, da gibt es einen langen Weg, wenn ich das W mir anschaue. Der beginnt in dem Q. Kein Zusammenhang zum Q0. Ne? Der beginnt in dem Q, dann wird das W gelesen, dann gibt es den letzten Schritt. Und wenn ich tatsächlich mir alles anschaue, nicht, dann heißt es nichts anderes, was ich bekommen werde, ist der Nachfolgezustand, wenn ich jetzt das W schon verarbeitet habe, ich habe das W verarbeitet und ich das, der Nachfolgezustand unter dem Lesen des Buchstabens habe. Nicht? Und das Delta-Hut, daran wollen wir uns erinnern, die Definition ist jetzt abgeschlossen. Delta-Hut ist nichts anderes als der Zustand nach Verarbeitung des Wortes W. Delta-Hut hier an der Stelle das Q0 eingesetzt. Wir haben jetzt, das brauchte ich nicht. Ja? Ich könnte jetzt tatsächlich sagen, bitteschön, die 0 könnte ich fallen lassen. Dann wäre halt das Delta-Q von W der Zustand, der nach Verarbeitung des Wortes W erreicht wird, wenn ich in Q beginne. So. Maschinenperspektive. Was reden wir denn hier? Stand der Technik. Wir reden Stand der Technik. Puh, 1820, vielleicht 25, wenn es ein hochtechnischer DFA ist. Weil was passiert? Die Art und hier ist unsere Eingabe. Ja? Hier ist das Wort von oder die Aktionenfolge, nicht? Und diese Aktionenfolge wird von links nach rechts abgearbeitet. Da hat es einen Lesekopf, der sich ganz stur diese Folge vornimmt, Buchstabe für Buchstabe abarbeitet. Die Maschine würde dann ihren Systemzustand anfänglich, Q0, würde ihren Systemzustand ändern. Ja, das ist die Maschinenperspektive und da ist letztlich, wenn man sich vorstellt, dass wir in dem Zeitalter der massiven parallelen Verarbeitung leben, doch ein bisschen ernüchternd. So, und jetzt möchte ich gleich an dieser Stelle, wir haben dieses, wenn Sie so wollen, doch ziemlich eingemottete System eines Rechners. Warum sollten wir uns zum Teufel, was haben wir denn, 8., 9., 10., am 10. Januar 2016 mit DFAs beschäftigen? Warum, bitteschön? Weil wir so klug sind und uns nicht beschäftigen mit sehr mächtigen Rechnermodellen, weil über die können wir keine Aussage mehr treffen im Hinblick auf Verifikation. Verifikation, funktionierst du? Diese Frage können wir für DFAs stellen und wir kriegen sie positiv beantwortet. Wir können nicht die Frage stellen, du DFAs, bist du tatsächlich eine beste Lösung? Diese Frage können wir stellen, wir können sie beantworten. Wenn wir eine solche Frage für moderne Rechner stellen würden, wird uns diese Frage bzw. ihre Beantwortung von sowas um die Ohren fliegen. Ja? Das ist einfach eine unvernünftig amateurhafte Frage, viel zu schwer, können wir nicht beantwortet bekommen. Aber hier können wir tatsächlich Strukturen uns überlegen, wir können optimal programmieren. Ja, nicht nur, dass Sie einen Compiler haben, der einen Compiler für DFAs entwerfen könnten, einen Compiler, der sagt, ja, was du da programmierst, das wird funktionieren, nicht nur auf der einen Eingabe, sondern immer, sondern auch, ja oder nein, du hast ein kleinstes Programm geschrieben, einen kleinsten DFA, heißt, du hast einen DFA mit der kleinstmöglichen Anzahl von Zuständen geschrieben, ja. Das ist der Grund, das ist der wirkliche Grund, dass man sich DFAs anschaut und das ist der wirkliche Grund, warum dieses Maschinenmodell eine so große Rolle in der Informatik spielt. Es ist die einzige, im Wesentlichen das einzige Rechnermodell, was wir richtig verstehen können. Ja? Gehen wir in Kraft über die endlichen Automaten hinaus, verlieren wir die Möglichkeit der Verifikation, der Beantwortung der Verifikation, der effizienten Verifikation und der effizienten Minimierung. Also diese eingestaubten, eingemotteten Rechner, die haben schon ihre Daseinsberechtigung und die werden auch noch in 100 Jahren, da bin ich felsenfest von überzeugt, in einer Anfangsveranstaltung der Informatik besprochen werden. So, akzeptierte Sprache eines DFAs. Ich möchte sagen, dass ein Eingabewort von einem DFA akzeptiert wird, wenn ich, beginnend in Q0 diesmal, das Eingabewort lesend in einem akzeptierenden Zustand ende. Und dann frage ich mich natürlich, das soll also nichts anderes bedeuten, nach Verarbeitung des Wortes ist der erreichte Zustand ein Zustand der Menge F. Dann frage ich mich, bitteschön, und was bedeutet das, diese Definition, diese Begriffsbildung, wenn ich mich in den Zustandsgraphen versetze? Ja, Entschuldigung, ist doch alles klar, du beginnst in Q0 und dann durchläufst du einen Weg im Zustandsgraphen. Der Weg, wie ist denn er beschriftet? Er ist beschriftet mit den Buchstaben des Wortes W. Und wo endet er? Er endet in einem Zustand aus F. Er beginnt in Q0. Die Kanten des Weges sind mit den Buchstaben nacheinander A1 bis A n beschriftet und dieser Weg endet in einem akzeptierenden Zustand und den haben wir mit zwei Ringen, die ineinander enthalten sind, beschriftet. So, jetzt möchte ich tatsächlich sagen, was ist die Sprache, die zu dem Automaten gehört? Nicht? Und dieser Begriff der Sprache, das soll nichts anderes bedeuten, ich möchte mich konzentrieren auf all die Aktionen folgen, für die der Automat erfolgreich ist. So, und ich möchte mich also konzentrieren auf alle Aktionen folgen, für die der Automat erfolgreich ist. Das heißt, wenn ich in Q0 beginne, und das Wort lese, endlich in einem finalen Zustand. Wenn ich in Q0 beginne, das Wort lese, endlich in einem finalen Zustand. Das ist die Sprache. Nicht? Und der Begriff der Sprache. Und das heißt nichts anderes, ein Wort gehört, eine Eingabe gehört genau dann zur Sprache, wenn der DFA diese Eingabe akzeptiert. So, ich habe immer noch Ihre Frage im Hinterkopf, aber eine Folie weiter. Ne? So, was ist denn die Sprache hier, bitteschön? Die Sprache dieses DFAs, das ist ein knuddeliger, kleiner, süßer DFA. Ja? Kann gerade schon auf zwei Beinen stehen. Und ist. Was tut er denn? Welche Worte akzeptiert er? Ja?
Alle Worte sind mit einem A
Da war diese Aussage, wann immer du einen A bekommst, Wenn man, oder ich soll das anders sagen, wann immer du ein A ausschickst, wo endet das? In Q1. Wenn ich in Q1 ende, muss ich da hingekommen sein, das müssen wir anders argumentieren, gucken wir uns an mit einem B, wann immer ich ein B bekomme, dann lande ich in Q0. Wann immer ich tatsächlich akzeptiere, das heißt in Q1 bin, dann hat es ein A. Das heißt, die Sprache, die akzeptiert wird, besteht aus allen Worten, der letzte Buchstabe dieses Wortes ist ein A. Gut, so, jetzt komme, will ich schauen, ob ich Ihre Frage beantworten kann. Jetzt haben wir ein etwas größeres Übersichtsdiagramm, nicht zu Übersicht, sondern Zustandsdiagramm. Wir sehen den Anfangszustand, wir sehen durchaus Eigenschleifen, ja, und wir stellen sicher, dass für jeden Zustand und jeden Buchstaben, wie viele Buchstaben, wie groß ist unser Alphabet? Das ist das Alphabet AB. Wir stellen sicher, dass für jeden Zustand und jeden Buchstaben wir einen Übergang zum Buchstaben besitzen. In QBB, im Anfangszustand, habe ich einen Übergang für A, einen Übergang für B. Im zweiten Zustand, QBA, einen Übergang für A, einen Übergang für B. Ja, für jeden Zustand stellen wir sicher, dass für jedes Symbol es einen Übergang gibt. Genau einen. Deshalb deterministisch. Wir würden dann, und das ist das einzig Zusätzliche, noch einzutragen haben, welche der Zustände denn akzeptierend sind. Und hier haben wir zwei Zustände, QAB und QAA. Habe ich die Frage beantwortet? Oder? Okay. Okay, mehr oder weniger. Genau. Ja, wir haben hier, das ist gut, schöne Möglichkeit, darauf einzugehen, wir haben hier nur gezeigt, was passiert, wenn ich tatsächlich einen Buchstabe lese. Wir zeigen nicht, was passiert, wenn das leere Wort gelesen wird. Müssen wir auch nicht, weil wir die Konvention einhalten, wann immer das leere Wort gelesen wird, bleibe ich, wo ich bin. Ja? So, diese Frage stellt sich, bitteschön. Was ist die akzeptierte Sprache? Dann haben wir vier Zustände. Das Ding ist ein bisschen größer. Sie sagen, was wird denn da akzeptiert? Also, was da in dem L von A drin sitzt, ich würde das mal so interpretieren, da sitzt das Doppel-A drin, ja? Dann Dreifach-A. Sind wir sicher? Gucken wir uns das an. A, das erste A, und ich bin in QBA. Dann lese ich das zweite A, ich bin in QAA. Und dann lese ich das B und ich bin in QAB. Ne, ist ja richtig. Genau. Weiter, ja. Können wir schon abstrahieren, was da rauskommt? AB. Können wir schon abstrahieren, was da rauskommt? Können wir sagen, hey, das muss sein, was?
Alles, was auf A, A oder A, B
endet. Aha, danke schön. Das heißt, all das, dessen vorletzter Buchstabe ein A ist.
A, A oder A, B.
Nicht? Der vorletzte Buchstabe in beiden Fällen ist ein A. Ne? Und genau das ist es. Der vorletzte Buchstabe ist ein A. Ja? Frage habe ich nicht verstanden. Nicht in all diesen Beispielen, zum Beispiel, ist natürlich der vorletzte Buchstabe immer schön ein A. Und wenn wir uns überlegen, was macht denn dieser DFA? Überlegen wir das, was macht er denn? Die sind ja programmiert, diese Viecher. Nur haben die einen entsetzlich altmodischen Code. Was macht der hier? Wieso sind denn diese Zustände mit diesen beiden Indizes versehen? Was macht der? Ja? Ja? Der behält sich die beiden letzten Buchstaben im Köpfchen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Entschuldigung, wenn du anfängst mit nichts, wieso erinnerst du dich denn an BB? Naja, weil es einfach clever ist, das zu tun. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind mittendrin in der Berechnung und Sie sind an einem Zustand QBA und wissen, dass tatsächlich die beiden letzten Buchstaben BA sind. Wenn Sie dann das A lesen, was sind die beiden letzten Buchstaben? Doppel-A. Lesen Sie ein B, was sind die beiden letzten Buchstaben? AB. Ja? Und das ist die Programmierung dieses DFAs. Nicht? Und dann ist klar, wenn wir diese Idee der Programmierung gesehen haben, der vorletzte Buchstabe, das ist ein A. So, ja, nicht? Und wir haben über das XOR schon gesprochen. Thema war, Thema tauchte auf in der Aussagenlogik und das XOR erlaubt uns, einen Paritätscheck durchzuführen. Wenn ich ein Wort habe und ich sicherstellen möchte, dass ich Fehler abfange in der Übertragung, zumindest ein Bitfehler, würde ich sicherstellen wollen, dass alle meine Worte, die ich über einen unsicheren Kanal schicke, dass alle meine Worte eine, zum Beispiel nur die Parität 0 haben. Kriege ich dann am anderen Ende die Parität 1, weiß ich, es hat mindestens einen Fehler gegeben. Ja? Deshalb ist natürlich der Paritätscheck wichtig. Und ich möchte mit einem DFA den Paritätscheck durchführen. Das heißt, ich möchte akzeptieren, wann denn ein binäres Wort nur ein binäres Wort eine gerade Anzahl von Einsen hat. So, dann hätten wir einen Anfangszustand. Ich möchte mit Ihnen zusammen diesen DFA entwerfen. Aber den DFA, den würden wir nicht entwerfen, indem wir ja einfach mal anfangen und irgendwelche Kreise malen mit Verbindungen dazwischen, sondern was sollte die Idee der Programmierung sein? Ich habe ein binäres Wort, fängt links an, ja? Habe mich vorgearbeitet. An was sollte ich mich erinnert haben? An welches Resultat der Verarbeitung des bisher gelesenen Präfixes? An was sollte ich mich erinnern? Ja?
Die Anzahl meiner bisherigen Einsen.
Die Anzahl können wir noch, das ist viel, ne? Das explodiert uns.
Gerade
oder ungerade. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein endlicher. Das ist ein Feinheit-Automaton. Der ist Feinheit. Der ist richtig Feinheit. Warum diese sechsmalige Wiederholung? Weil dieser Fehler häufig auftritt. Der endliche Automat, der braucht eine endliche Anzahl von Zuständen. So, und wenn wir sagen, wir sind im Zustand 0, das heißt, die Parität ist 0. Und ich bekomme eine 0, was passiert? Ich bleibe, wo ich bin. Die Anzahl der Einsen ist weiterhin gerade. Was passiert, wenn ich eine 1 bekomme? Ich habe vorher eine gerade Anzahl von Einsen. Jetzt bekomme ich eine 1 und dann gehe ich natürlich zu dem zweiten Systemzustand über. Und dieser Systemzustand sagt ungerade Anzahl von Einsen. Wenn ich jetzt eine 0 bekomme, ja, dann bleibe ich, wo ich bin. Bekomme ich eine 1, dann geht es wieder zurück. Welcher der Zustände, bitteschön, ist akzeptierend? Ich soll akzeptieren, genau dann, wenn meine Anzahl von Einsen gerade ist, das ist der DFA. Ja? Interessant ist im Wesentlichen, dass Sie programmieren denken. Ja? Dann haben Sie tatsächlich, denke ich mal, einen sehr, sehr schnellen Zugang zu DFAs. Nicht? Da ist das Bildchen. Okay, so, jetzt gehen wir sofort in medias res. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, warum man sich heutzutage, in 2016, am 10. Januar, das ist der 10. Januar, am 10. Januar 2016 mit DFAs beschäftigen sollte, weil wir nämlich diese Dinger minimieren können. Das ist der Grund, warum man DFAs tatsächlich in dem Entwurf von Schaltungen benutzt. Ja, einfach weil man da das letzte Quäntchen herausholen kann an Effizienz der ausgelegten Schaltung. Minimierung von DFAs. Da muss ich wissen, wann ich denn zwei DFAs äquivalent nennen soll. Naja, da habe ich ein DFA A und ich habe ein DFA B. Wann sollte ich die DFAs äquivalent nennen? Ja, die Forderung ist, bitteschön, wenn Sie für alle Eingaben dasselbe Ausgabeverhalten haben. Sie werden sehen, dass in der technischen Informatik man sich ein sehr viel komplizierteres Ausgabeverhalten vorstellt als in der theoretischen Informatik als bei uns, weil wir nur das Ausgabeverhalten kennen, ganz, ganz simpel, simpler geht es nicht, akzeptieren, verwerfen. Ja, das heißt, der Begriff der Äquivalenz ist dann bei uns noch recht weit gefasst. Was immer wir treiben, lässt sich sofort auf die Fragestellungen der technischen Informatik verallgemeinern. Wir sagen, dass wir zwei Automaten äquivalent nennen, wenn sie dasselbe Verhalten zeigen. Wenn für alle Worte, die der erste Automat akzeptiert, der zweite sagt, okay, ich auch. Für alle Worte, für die der zweite Automat sagt, ich akzeptiere, der erste sagt, ich auch. Sagt der erste hingegen nein, muss der zweite ebenfalls nein sagen. Ja? Wann nenne ich einen Automaten minimal? Kein mit diesem Automaten A, der minimal A heißen soll, äquivalenter DFA darf eine kleinere Zustandszahl besitzen. Ja, und das ist im Wesentlichen jetzt auch schon klar, was wir machen sollten. Das Ziel, ich habe eine DFA gegeben und ich möchte den kleinsten DFA bestimmen, der zu dem gegebenen DFA äquivalent ist. Ich möchte meinen DFA minimieren. So, und jetzt ist die große Frage, wie macht man das? Nicht? Und nochmal, ich habe versucht zu sagen, dass diese Frage der Minimierung bzw. die Möglichkeit, diese Frage effizient zu beantworten, so ein richtiges Erfolgserlebnis darstellt. Ja, wenn wir uns überlegen würden, hier habe ich ein Python-Programm, ich möchte ein anderes Python-Programm mir überlegen, das vielleicht weniger Anweisungen hat. Kann ich vergessen, diese Frage ist viel zu schwer. Die Frage hier nach einem kleinstmöglichen minimalen Automaten, diese Frage können wir effizient beantworten. Können Sie mir sagen, wie Sie das machen? Haben Sie schon eine Idee? Okay. Ja, äquivalente Zustände. Okay, was heißt das genau? Wann sollten wir zwei Zustände äquivalent nennen? Wann? Ich habe zwei Zustände. Der erste Zustand, der zweite Zustand. Wann sollte ich die beiden äquivalent nennen? Ja, wenn genau was passiert, Sie sind auf dem vollkommen richtigen Weg. Wenn für alle Eingaben, wenn ich die Verarbeitung der Eingabe in dem ersten Zustand beginne, ich dasselbe Ergebnis bekomme, als wenn ich im zweiten Zustand beginnen würde. Ne? So würde ich Sie übersetzen. Und Sie haben das. Die Ausgangsfrage nach der effizienten Minimierung fast schon, es gibt jetzt natürlich eine Menge von weiteren Fragen, fast schon beantwortet. Dasselbe Ausgabeverhalten sollen zwei Zustände besitzen und wenn sie das besitzen, dann heißen sie nicht äquivalent, sondern äquivalent. Nicht? Und das ist irgendwie klar, wenn ich zwei Zustände habe, nicht? Und die machen dasselbe. Ja, Entschuldigung, dann kann ich sie doch verschmelzen, da sollte doch nichts passieren. Aber was bedeutet das, dasselbe Ausgabeverhalten? Da würde ich sagen, zwei Zustände, P und Q. Ich habe hier einen DFA gegeben, ja? Wieder hier die alte Situation. Ich habe einen DFA gegeben. Möchte sagen, dass zwei Zustände äquivalent sind, wenn für alle Eingaben dasselbe Ausgabeverhalten resultiert. Für alle Eingaben W dasselbe Ausgabeverhalten und für uns Ausgabeverhalten bedeutet, akzeptiere ich auf der einen Seite, akzeptiere ich auf der anderen. Verwerfe ich auf der einen Seite, verwerfe ich auf der anderen. Ja, das ist hier eine Äquivalenz. So, diese Relation, ja, das ist natürlich hier eine Relation auf der Menge der Zustände, spielt für uns eine ganz entscheidende Rolle. Ich möchte sie Verschmelzungsrelation nennen, weil die Intuition ist, wenn ich zwei Zustände habe, die in dieser Relation äquivalent sind, möchte ich die verschmelzen auf einen. Ja? So. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass wir sind auf der Fahrt. Wir schauen uns die Landschaft der endlichen Automaten an und fahren da mit 50 Kilometer schön durch blühende Wiesen und weiß der Teufel nicht alles, und plötzlich wumm, Bremse. Was ich verstehen möchte, ist diese Relation. Ja, die Verschmelzungsrelation, die hat nämlich wesentliche Eigenschaften. Ich kann das gleich vorwegnehmen. Was würden wir fordern wollen, damit diese Relation überhaupt Sinn macht? Und wir müssen uns natürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen. Angenommen, Sie haben drei Zustände. Der erste ist mit dem zweiten Äquivalent. Der zweite mit dem dritten Äquivalent. Meine Frage an Sie: Möchten Sie fordern, dass der erste mit dem dritten Äquivalent ist? Nochmal, der erste soll mit dem zweiten Äquivalent sein. Der zweite mit dem dritten. Möchten Sie fordern, dass der erste mit dem dritten Äquivalent ist? Würden Sie das? Bitte?
Ja, muss sein.
Muss sein. Ne? Wenn der erste mit dem zweiten, dann würde ich die beiden verschmelzen wollen. Wenn ich den zweiten mit dem dritten Äquivalent habe, möchte ich auch die verschmelzen wollen, aber dann habe ich insbesondere alle drei verschmolzen. Das heißt, ich muss mir über die Eigenschaften dieser Relation im Klaren werden, und ich muss, und das ist für die Beantwortung dieser Frage notwendig, mich mit einem ganz fundamentalen Begriff, den wir ausgelassen haben in der Behandlung von Relationen, auseinandersetzen, mit dem Begriff der Äquivalenzrelation. Wird uns sehr einfach fallen. Was ist eine zweistellige Relation über einer Menge V? Stellen Sie sich vor, dass diese Menge V als eine Menge von Zuständen oder eine Menge von Knoten agiert. Dass wir eine zweistellige Relation haben über der Menge V, und dann kann ich natürlich diese zweistellige Relation vorstellen als eine Kantenmenge. Und zwar eine Menge gerichteter Kanten. Weil eine Relation ist eine Teilmenge von V kreuz V. Nicht? Und was ist V kreuz V? Das sind alle Paare. Erste Komponente in der Menge groß V, zweite Komponente in der Menge groß V. Das sind alle gerichteten Kanten von V nach V. Und wenn ich eine Auswahl treffe, eine Menge groß R aus V kreuz V auswähle, dann wähle ich eine Menge von Kanten, gerichteten Kanten aus. So, und was ich sagen möchte, diese zweistelligen Relationen, und bitteschön, das ganze Spiel dreht sich jetzt nur, das ganze Spiel spielen wir nur wegen dieser Verschmelzungsrelation. Und diese Verschmelzungsrelation, was ist denn die Menge V? Die Menge V ist die Menge Q der Zustände. Und was sind denn jetzt die gerichteten Kanten, über die wir geredet hatten? Hier, die Paare aus V kreuz V, die gerichteten Kanten entsprechen. Was sind denn diese gerichteten Kanten hier? Das sind die Zustandsübergänge zwischen Zuständen. Ja? Also das ist eine sehr, sehr direkte Übersetzung, dass wir sagen können, bitteschön, gerichtete Graphen und zweistellige Relationen, das ist dasselbe. Heißt, wenn das Ziel ist zu verstehen, welche Eigenschaften wir denn fordern müssen von einem vernünftigen Begriff der Äquivalenz, und darum geht es jetzt. Welche Eigenschaften wir von einem vernünftigen Begriff der Äquivalenz fordern müssen, dann müssen wir uns Graphen anschauen, gerichtete Graphen. Das tun wir jetzt. Also, wissen Sie, wenn ich nicht äquivalent bin mit mir selbst, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein psychologisches Problem. Und zwar ein ernstes Problem. Ich bin äquivalent mit mir. Und ich bin mutig genug, weil das ist ein bisschen dramatisch, ja, ich bin mutig genug, das einzugestehen. V kreuz V ist in E. Wenn ich diese Eigenschaft als eine Relation E habe, ja, was vorher wir R genannt haben, wird jetzt E genannt, um den Begriff, um die Vorstellung zu erwecken. Es geht um Kantenmengen, Edges. Ja? Also bitteschön, ja, ich bin äquivalent mit mir. Das muss ich fordern, wenn ich einen Begriff der Äquivalenz festlegen will. So, und jetzt die nächste Frage. Wenn ich äquivalent mit Ihnen bin, sind Sie äquivalent mit mir? Aber bitteschön, natürlich. Wenn ich zwei Zustände verschmelzen möchte, weil der erste mit dem zweiten äquivalent ist, nachdem ich verschmolzen habe, ist vollkommen unklar, wer denn der erste war. Heißt, ich muss Symmetrie fordern. Und die Symmetrie, Symmetrieforderung heißt, wenn ich weiß, dass V und W in Relation stehen, dann auch W und V. So, jetzt fehlt noch eine dritte Forderung und dann haben wir tatsächlich, und das ist auch eine nette Geschichte, so ganz nebenbei können wir den Begriff vielleicht der fundamentalsten vernünftigen Relation herleiten, den Begriff der Äquivalenzrelation halt. Was brauchen wir noch? Was wir haben? Reflexivität. Was wir haben? Symmetrie. Was brauchen wir noch, um einen vernünftigen Begriff von Äquivalenz erklären zu können? Ja? Was wir gerade angesprochen hatten mit den drei Zuständen, nicht? Und hier kommt der Begriff der Transitivität. Wenn ich weiß, dass V und W in Relation stehen und W und U in Relation stehen, dann muss ich fordern, wenn diese Relation E eine Äquivalenzrelation sein soll, dass auch nicht nur die ersten beiden äquivalent und die zweiten äquivalent, der dritte, zweite und dritte äquivalent sind, sondern dass der erste und der dritte äquivalent ist. Ja? Und wenn man das jetzt grafisch aufträgt, dann habe ich die Eigenschaft, dass V und W in Relation stehen, das ist eine Kante, gerichtete Kante. Dann habe ich die Eigenschaft, dass W und U in Relation stehen und ich habe eine gerichtete Kante. Mit der Transitivität heißt es, dass ich tatsächlich dann auch noch eine Kante brauche von V nach U gerichtet. Ja? Und da haben wir sie dann an dieser Stelle eingezeichnet. So, jetzt kommen wir zur wichtigen Begriffsbildung der Äquivalenzrelation. Ich kann als Relation, ich als Relation, ja, kann stolz sein, wenn ich von mir sagen kann, ich bin eine Äquivalenzrelation, weil ich bin reflexiv, ich bin symmetrisch und ich bin transitiv. So, und wissen Sie, was wir natürlich im Hinterkopf haben, wenn wir Äquivalenzrelation denken, dann haben wir eine Grundmenge, und diese Grundmenge, das ist die Menge der Zustände. Und diese Grundmenge, ja, ob das jetzt Zustandsmenge ist oder weiß der Teufel was, diese Grundmenge wird zerlegt in Klassen äquivalenter Elemente. So, und das heißt, was ich ja wirklich jetzt mir anschauen möchte, ist, was sind denn diese Äquivalenzklassen? Ja, und hier haben wir so uns angeschaut, für jedes Element der Grundmenge, sprich zum Beispiel Zustand, in unserer Anwendung, schaue ich mir an, hier ist das Element V, was ist denn äquivalent mit dir V? Naja, das sind alle Knoten V', sodass das V und das V' in Relation stehen. Das wäre dann die Definition der Äquivalenzrelation. Der Äquivalenzklasse, sorry. Nicht? Wir erinnern uns daran, das möchte ich hier mal durchaus an dieser Stelle festhalten. Wesentlicher Punkt, wir kommen jetzt zu dem Begriff der Äquivalenzrelation und haben uns dann auch den Begriff der Äquivalenzklasse vorgenommen und die Notation war eckige Klammern und unten wählen wir dann als Beschriftung den Namen der Relation. So, was auch noch wichtig ist, ist dann zu sagen, bitteschön, du, mein lieber Freund, bist ein Repräsentant deiner eigenen Klasse. Jedes Element der Klasse würden wir auszeichnen, als ein Vertreter seiner oder ihrer Klasse zu sein. So. Und hier ist der Grund, warum wir uns Äquivalenzrelationen anschauen. Und die Aussage ist, die Äquivalenz Eine Äquivalenzrelation ist was ganz, ist genau das, was wir haben wollen. Nämlich, wir wollen im Wesentlichen sagen, alle Elemente, die ganze Menge zerfällt in Klassenäquivalenter. So, und was wird hier gesagt? Ich habe eine Äquivalenzrelation. Und wenn ich jetzt zwei Elemente habe, dann sind entweder die Äquivalenzklassen gleich oder die Äquivalenzklassen sind disjunkt. Ja, dieses Ergebnis ist der einzige Grund, warum wir wirklich sagen können, der Begriff der Äquivalenzrelation passt. Diese Eigenschaft brauche ich. Nicht? Und dann könnten wir natürlich sagen, wenn, das haben wir bisher noch nicht festgestellt, wenn es tatsächlich so ist, dass die Verschmelzungsrelation eine Äquivalenzrelation ist, dann zerfällt die Menge der Zustände in Klassenäquivalenter. Und jede Äquivalenzklasse können wir auf einen einzigen Zustand, den Vertreter der Klasse nehmen, verschmelzen, kollabieren, ja, und bekommen einen sehr viel kleineren Automaten. So, dann schauen wir uns mal an. Beweis möchte ich jetzt mir im Detail anschauen. So, jetzt müssen wir da, aber ich habe mich nicht vorbereitet darauf. Dann fangen wir den Beweis hier an. Ja? Ich habe leider Gottes die Verdunklung nicht vorbereitet. Also, der erste Fall, ich habe jetzt zwei beliebige Elemente V und W gegeben. Der erste Fall ist, dass tatsächlich die Äquivalenzklasse von V und die Äquivalenzklasse von W, dass die disjunkt sind. Ja, toll. Ist doch prima. Ja, dann habe ich doch in einer solchen, das ist ja eine Wenn-Aussage, ja, in einer solchen Situation habe ich die Aussage, die zu beweisen ist, bestätigt. Ich bin glücklich. Also bin ich nicht glücklich. Sonstfall. Sonst habe ich ein Element X, das liegt in der ersten Klasse, aber auch dieses Element findet sich in der zweiten Klasse. Wissen Sie, und jetzt ein ganz typisches Argument. Wir müssen uns vorstellen, wir arbeiten mit dem Vergrößerungsglas für ein Experiment durch. Das Experiment, das wir gerade durchführen, ist zu schauen, was passiert, wenn ich weiß, dass das X ein Element der ersten, der zweiten Klasse ist. Was passiert? Ja, nicht viel. Ich muss halt einsetzen, was es heißt, zur ersten Klasse zu gehören. Was heißt es, zur ersten Klasse zu gehören? Zur ersten Klasse zu gehörst du V', wenn es eine Kante gibt von V ausgehend. Das heißt, das Paar V, V' gehört zur Relation. Also, das V und das X ist eine Kante. Aber das X gehört auch zur zweiten Klasse. Ja, wir lassen uns einfach auf die Situation ein und schauen, was passiert. Das heißt, auch das Paar W, X gehört zur Klasse. So, kann mir jemand sagen, wie ich weitermachen soll? Weil jetzt stehe ich am Schlauch. Wie soll es weitergehen? Ich habe einfach mal da die Konsequenz. Es gehört zur ersten und es gehört zur zweiten Äquivalenzklasse. Ich habe das einfach angewandt und musste ich nicht nachdenken, alles gut. Aber was mache ich jetzt? Ja. Ah, Sie sagen, V und W stehen in Relation. Warum? Ja? Sie sagen, guck doch genau hin. V, X steht in Relation. Aber das ist doch eine Äquivalenzrelation. Symmetrie. Heißt x, w. Steht doch auch in Relation. Aha, aber bitteschön, dann können wir jetzt mit Hilfe der Transitivität schließen, und das ist genau das, was Sie gerade betont haben, bitteschön, v, w steht in Relation. Aha. Gut. Ne, dieses Experiment dauert ein bisschen in der Analyse zumindest länger, weil ich möchte jetzt zeigen, unter der Annahme, dass wir einen Schnitt haben, dass die beiden Klassen gleich sind. Das Einzige, was ich weiß, die Klasse von dem V, die, ja, V, das Einzige, was ich weiß, ist, dass das W gehört zur Klasse von dem V. Und das scheint jetzt nicht so extrem viel neues Wissen zu sein. Naja. Sei Y jetzt ein beliebiges Element, was ich zeigen möchte, ist Nummer 1, dass die Klasse von dem V eine Teilmenge ist der Klasse von dem W. Und dass die Klasse von dem W eine Teilmenge der Klasse von dem V ist. Dann weiß ich, die beiden Klassen sind identisch. Da gibt es ein gemeinsames Element und sofort fallen die beiden Klassen zusammen. Ja? Wenn ich das hinkriege, alles erreicht. So, jetzt möchte ich mir den ersten Schritt anschauen. Hier ist der erste Schritt. Ich möchte die Teilmengenbeziehung schreiben, nachweisen. Wie weise ich eine Teilmengenbeziehung nach? Indem ich ein beliebiges Element der ersten Klasse mir vornehme und zeige, dass es auch in der zweiten liegt. Sei y ein beliebiges Element der ersten Klasse. Gut, ich denke nicht weiter nach und sehe, das bedeutet nichts anderes als, bitteschön, v, y gehört zu E. Wie mache ich weiter? Wie mache ich weiter? Ich muss zeigen, dass das W, y in Relation steht. Dass das W, y ein Paar in der Menge E ist. Was weiß ich? Ich weiß, und das wird sich jetzt als sehr, sehr wichtig herausstellen, dass V, w ein Paar ist. Ich weiß, dass V, y ein Paar ist. Ich möchte zeigen, dass V, x, Quatsch, dass W, y ein Paar ist.
Ja, wie
viel
wieder wir können ja umdrehen halt.
Was soll ich umdrehen? Sie sagen, Mensch, hast du doch auch W, V in E. Warum? Sie sagen Symmetrie. Aha, was haben wir denn jetzt? Wir haben W, V und dann haben wir V, Y. Das schreibe ich einfach nochmal dazu. Und Sie sagen, bitteschön, 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 transitiv. Und was haben wir? W, Y. Ja, und was heißt das? Das heißt, dass das Y zur Klasse von dem W gehört. Und was heißt das? Wir haben angefangen mit Y gehört zur ersten Klasse und haben gezeigt, dass Y gehört zur zweiten Klasse und schwuppdiwupp, wir sind fertig mit dem ersten. Und dann mit einem vollkommen analogen Argument, nicht? Hier kann ich den Haken setzen, ebenfalls zeige. Das ist eine gute Übung. Dass die Klasse von dem W, die Äquivalenzklasse von dem W, eine Teilmenge der Äquivalenzklasse von dem V ist. Ja, das müssten wir dann aber noch zeigen. Ja? Schön, ja? Da sehen Sie, wie kräftig diese unscheinbaren Eigenschaften Symmetrie und Transitivität sind. Ja, und das ist das Argument gewesen. So, Beispiele von Äquivalenzrelationen. Und wir sollten das Folgende machen, wir sollten uns sofort anschauen, wie denn der Graph ausschaut für all diese Beispiele. Und dann werden Sie sehen, ach Gott, diese Äquivalenzrelationen, das sind aber wirklich süße kleine Monsterchen. Nehmen wir mal an, das M ist die Menge 1, 2, 3, 4. Im ersten Beispiel haben wir die Gleichheitsrelation. Das heißt, welche Elemente stehen miteinander in Relation? Ja, nur jeder mit sich selbst. Ja, das ist die Eigensucht, die Relation der Eigensucht. Jetzt habe ich die Menge, ne, das ist alle Elemente klein m gehören zur Ausgangsmenge groß M. Jetzt habe ich die Menge groß M gleich 1, 2, 3, 4 genommen. Wie soll ich den Graph der Gleichheitsrelation zeichnen? Ich habe 1, 2, 3 und 4. 4 Knoten. Da muss ich jetzt links angeben, ja? Äquivalenzrelation, das ist eine zweistellige Relation, ist ein gerichteter Graphen. Wie soll ich denn den Graphen einzeichnen? Ah, ich mag mich, auch ich auch, und ich erstmal, und die anderen mag ich überhaupt nicht. Und wir sind fertig. Gleichmächtigkeit. Zwei Mengen. Was ist unsere Ausgangsmenge? Die Ausgangsmenge, oder ich soll das anders sagen, wir betrachten Äquivalenzrelationen über der Potenzmenge von M. Das heißt, ich muss sagen, wann denn zwei Teilmengen von M äquivalent sind, und ich möchte sagen, ihr seid genau dann äquivalent, wenn ihr dieselbe Anzahl von Elementen habt. Okay. Diesmal nehme ich die Menge, die nur aus 1 und 2 besteht, als Ausgangsmenge. Jetzt habe ich aber, jetzt muss ich mir alle Teilmengen anschauen. Ja? Was haben wir denn an Teilmengen? Ich habe die Teilmenge nichts drin. Dann habe ich die Teilmenge auch, da ist alles drin. Nö, da ist nur die 1 und da ist nur die 2. So, welche Links soll ich eintragen? Nicht, aber vielleicht diese Frage noch eine Sekunde aufgeschoben. Welche Zerlegung habe ich denn hier? Was sind denn die Äquivalenzklassen? Das ist ganz klar. Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4. Das sind die Äquivalenzklassen, natürlich alle disjunkt. So, und jetzt hier, welche Links soll ich eintragen? Ja? Nur? Oh, 1 mag 2, weil beide haben genau ein Element. Aber nicht nur das. Und sonst mag jeder sich selbst. Was sind denn die Äquivalenzklassen? Naja, da habe ich die Klasse, die besteht nur aus 1, 2. Dann habe ich die Klasse, die besteht nur aus der leeren Menge. Das sind zwei Schnösel, der eine hat alles, der andere hat nichts, aber darauf kann man sich auch was einbilden. Und dann habe ich natürlich die Klasse, die besteht aus der Menge 1 und aus der Menge 2. Die beiden sind äquivalent, nicht? Und hier haben wir dann jeweils einelementige Klassen. Ja? Wissen Sie, wann immer Sie eine Ausgangsmenge disjunkt zerlegen können, haben Sie dann dazu einen entsprechenden Äquivalenzklassenbegriff. Das ist ein und dasselbe Spiel, disjunkte Zerlegung und Äquivalenzklassen. Dankeschön.